Herzlich willkommen zum Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Luisa Wachsmuth über das Thema Nachhaltigkeit und ihr Studium an der Ecosign in Köln. Das hatten wir schon einmal, ganz genau. Jetzt blicken wir 3 Jahre später auf ihr Studium zurück. Viel Spaß und gut zu hören. Und hier noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast wird gratis produziert. Du darfst mich dabei aber unterstützen. Am Ende der Sendung bekommst du einen Hinweis. Und jetzt viel Spaß. Ja, zu unserer heutigen Folge, zur Folge 30, begrüße ich ganz herzlich Luisa Wachsmuth. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Wer hört Luisa Wachsmuth, der erinnert sich vielleicht, dass wir schon einmal mit Luisa gesprochen haben, nämlich in der 3. Folge. Das war ungefähr vor 3 Jahren und damals hast du dein Studium begonnen an der Ecosign in Köln. Aber interessant ist natürlich auch, was in diesen 3 Jahren passiert ist und wo du jetzt heute stehst. Also, wie ist denn eigentlich überhaupt dein Studium im Kommunikationsdesign verlaufen?
Ja, ganz interessant verlaufen. Wir haben gestartet mitten in der Corona-Zeit noch. Wir haben viel in Hybrid damals gemacht. Ich habe viele Kurse belegt in den letzten 3 Jahren und durfte sehr, sehr viel lernen. An der Ecosign ist es so, man studiert immer nachhaltiges Design. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, nachhaltiges Design Management zu studieren. Und man kann aber jedes Semester neu sich ausprobieren, neue Schwerpunkte setzen, Produktdesign, Illustration, Kommunikationsdesign, Fotografie auch. Mein Schwerpunkt ist Kommunikationsdesign.
Wenn man hört Ecosign und Nachhaltigkeit, dann kommt man natürlich sehr schnell auf den Gedanken, okay, das hat irgendwas mit Öko zu tun. Das heißt, man studiert Öko. In Gießen gibt es zum Beispiel den Studiengang Social Media Systems. Und da hieß es dann so über die Studierenden, ihr studiert also Facebook. Wie ist das jetzt eigentlich mit diesem Studiengang? Wie weit ist denn die Nachhaltigkeit eigentlich so Kern? Ist also Kommunikationsdesign, ist das die Basis oder ist eher die Ökologie oder die Nachhaltigkeit die Basis? Also was kommt quasi zuerst?
Das kommt, glaube ich, drauf an, wen man fragt. Wenn man mich fragt, dann das Design als erstes. Viele Dozierende würden, glaube ich, sagen, die Nachhaltigkeit als Grundlage. Das stimmt auch, die spielt in jedem Fach eigentlich mit rein. Also immer machen wir uns Gedanken darüber, welchen Impact hat meine Gestaltung, welche Themen behandle ich und so weiter. Und ja, aber in erster Linie sind es viele Designkurse, die man belegt und jedes Semester ein Nachhaltigkeitskurs, genau.
Welche Kurse sind denn für dich in Erinnerung geblieben aus deinem Studium des Kommunikationsdesign?
Ich kann ein paar herausstechen, denke ich. Das ist ein Kurs über Medienkompetenzen, der ist, also letztes Jahr irgendwann habe ich den belegt. Da habe ich einfach super viel gelernt. Worauf kann ich achten im Umgang mit Medien? Wie sieht es mit den Nachrichtenhäusern aus? Welche politische Ausrichtung haben welche? Und ich glaube, da habe ich einfach so viel Praktisches gelernt, was ich in meinem Alltag anwenden kann, sodass ich, wenn ich auf Instagram scrolle, nicht einfach alles sofort glaube, sondern auch da sehe, von wem ist das und in welchem Kontext darf ich das sehen, was ist unabhängig und was nicht. Genau, ich glaube, da habe ich sehr viel gelernt. Dann natürlich alle Projekte, glaube ich, alle Designpraxen, weil das ist eine ganz, ganz schöne Atmosphäre in den Kursen. Da ist man gemeinsam kreativ. Es geht ganz viel darum, sich gegenseitig Feedback zu geben, Feedback anzunehmen. Das muss man auch erstmal lernen, das ist ganz, ganz klar. Aber es ist insgesamt einfach eine tolle Atmosphäre, wenn man gemeinsam kreativ ist, sich gemeinsam Sachen anschaut. Dann hatte ich einmal eigentlich eine ganz witzige Story. Etwa vor gut 2 Jahren bin ich mit meinem Freund zusammengekommen und genau in dem Semester wurde dann ein Kurs, ein Theoriekurs. Also wir haben ein Modul, das heißt, wir nennen es immer DKP, also Designtheorie, Kulturwissenschaft oder Philosophie. Und es war ein P-Kurs, also Philosophie, mit dem Titel Die Logik der Liebe. Und dann habe ich gedacht, perfekt, den belege ich direkt mal. Super viele interessante Kurse auch generell in diesem Modul. Ich glaube, ich habe hauptsächlich die P-Kurse Philosophie belegt, weil ich auch gerne mal ein Denker bin, sage ich mal. Ja.
Wie lief denn dieser Kurs konkret ab?
Die Logik der Liebe.
Ja.
Genau, wir hatten einen, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, wir hatten ein Buch zur Grundlage, ich glaube, der hieß jetzt nicht, oder das hieß nicht Die Logik der Liebe, sondern irgendwie anders. Aber wir haben über ganz, ganz viele Aspekte der Liebe gesprochen und behandelt. Ich muss sagen, ich hatte in dem Kurs keine Anwesenheitspflicht. War dementsprechend auch vielleicht nicht ganz so viel in dem Kurs vor Ort, da ich dann am Ende vom Semester eine wissenschaftliche Arbeit abgegeben habe, oder vier Kurzformen sind das, und die habe ich dann über ein freies Thema geschrieben. Also ich hatte damals mir ausgesucht Eros, Philia und Agape als Thema, und habe darüber geschrieben, ob das überhaupt noch aktuell ist, an sowas zu glauben, auch Agape-Liebe. Und dem Thema habe ich dann meine Arbeit gewidmet. Und immer wenn man am Ende so eine wissenschaftliche Arbeit abgibt, dann hat man in der Kurszeit, in der Vorlesungszeit keine Anwesenheitspflicht. Aber die Vorlesungen, wo ich da war, da habe ich viel gelernt, viele Facetten, also ja, was Liebe alles beinhaltet und so weiter.
Ich nehme an, ihr habt euch im Studium nicht nur mit der Theorie beschäftigt, sondern auch mit der Praxis. Kannst du uns da ein Praxisbeispiel nennen, ein Projekt, was ihr vielleicht konkret gemacht habt?
Ja, also an der Ecosign ist das so, wir haben jedes Semester die Pflicht, oder so sieht der Studienverlauf vor, eine Designpraxis und ein Projekt zu belegen. Und genau, das Projekt wird am Ende auch bewertet, die Designpraxis nicht. Und, oder da gibt es dann nur Bestehen und Nicht-Bestehen bei der Designpraxis. Genau, und die ganzen Projekte, die sind mir, glaube ich, auch nochmal sehr in Erinnerung geblieben. Und das ist total unterschiedlich, wie da was angeboten wird. Wir haben immer am Anfang vom Semester eine Einführungswoche, wo wir uns alle Kurse anschauen können. Und ja, da dann aus einem ganz, ganz großen Pool an Projekten auswählen dürfen. Und da gibt es dann die einen, die mehr an dem Medium hängen, sag ich mal. Das heißt, da ist irgendwie das Medium vorgegeben. Da hatte ich zum Beispiel mal einen Kurs, ein einminütiges Animationsvideo zu erstellen, aber die Themenwahl war frei. Natürlich muss man da auch irgendwie die Nachhaltigkeit mit einfließen lassen, sag ich mal, sondern dass das schon auch was Sinnhaftes ist. Dann gibt es andere Projekte, die sind vom Thema her festgelegt, aber das Medium ist sehr, sehr frei. Da hatte ich auch mal ein Projekt, das hieß Veganes Wettrüsten. ja, wir haben immer sehr, sehr interessante Titel an Projekten. Und da ging es darum, dass wir ja der veganen Industrie oder ja veganen Lebensmittelindustrie mal etwas auf Grundeis gehen und schauen, was steckt dahinter. Und da waren wir letztendlich auch relativ frei, welches konkrete Thema wir dann behandeln. Und da war aber das Medium frei, da habe ich am Ende ein kleines Zine gestaltet über die Geschichte der Fleischproduktion mit dem Titel Es war einmal, also mal mit H. Genau. Und da ist auch alles Mögliche entstanden. Dann gibt es natürlich noch Kooperationsprojekte, auch eigentlich jedes Semester und ganz, ganz verschiedene. Das kann sein, dass es dann auch in beiden Richtungen sehr festgelegt ist. Also das Medium ist dann vielleicht eine CI, also eine Corporate Identity. Und das Thema ist natürlich dann irgendwie das Unternehmen, womit wir dann kooperieren. Oder ich hatte auch mal ein relativ freies Kooperationsprojekt. Das war mit dem Bürgerzentrum in Ehrenfeld. Da konnten wir uns eigentlich auch alles Mögliche zum Thema machen. Da habe ich dann mir nach langen, langen Überlegungen das zum Thema gemacht, den Eingangsbereich irgendwie neu zu gestalten, weil es irgendwie die Problematik gab, dass die Leute in diesen Park kamen, wo der Eingang eben war von dem Bürgerzentrum, aber die Leute eben nicht in das Bürgerzentrum gefunden haben und die Treppe war nicht sehr schön und das wurde jetzt leider nicht umgesetzt, weil dann auch irgendwo die Ressourcen vielleicht fehlen. Aber auch in diesem Kurs sind so viele unterschiedliche Dinge passiert und entstanden. Da hat auch einer eine Veranstaltung ja organisiert und am Ende einen Aftermovie gedreht und abgegeben. Wieder eine andere hat so eine mobile Litfaßsäule gestaltet, wo man wie so ein schwarzes Brett praktisch. Da war alles dabei eigentlich.
Wie hätte denn die Treppe ausgesehen, wenn du sie jetzt so umgesetzt hättest, wie du sie ausgedacht hast?
Ja, eigentlich ganz bunt, denn das CI von dem Bürgerzentrum hatte auch vier verschiedene Farben Und so hatte ich dann auch die Stufen ein bisschen gestaltet, also dass man die Frontseite praktisch farbig hat. Und darauf habe ich tatsächlich einen Text gesetzt. Also ja, die Haltung, sage ich mal, vom Bürgerzentrum ist, dass da wirklich jeder hinkommen kann. Da sind viele Ausländer auch dabei, viele Migranten, und da ist wirklich jeder willkommen. Und deswegen hatte ich dann immer auf den Stufen draufstehen, dass Bütze, also Bürgerzentrum Ehrenfeld, ein offenes Haus für dich, und das auf ganz vielen verschiedenen Sprachen. Also ich habe da vorher recherchiert, welche Sprachen sind im Bürgerzentrum vertreten und welche Sprachen sind auch in Ehrenfeld viel vertreten, so dass sich im besten Fall wirklich jeder auch in seiner Muttersprache abgeholt fühlt. Ja, und dann zusätzlich hatte ich so eine Art Banner gestaltet, dass man da auch nochmal wirklich lesen kann: hier ist das Bürgerzentrum, hier geht's rein. Da gibt es auch einen Café drin, das heißt Café Fridolin, das hatte dann auch seinen Platz da drauf. Ja.
Ja, dein Kommunikationsstudium nähert sich dem Ende. Jedes Studium endet normalerweise mit einer Arbeit. Bei dir ist es die Bachelorarbeit. Was hast du konkret vor? Was hast du dir zum Ziel gesetzt?
Dafür muss ich vielleicht kurz aus meinem Privatleben erzählen. Und zwar engagiere ich mich total gerne auch im kirchlichen Kontext viel, natürlich in der Öffentlichkeitsarbeit durch jetzt meinen Job, durch das, was ich irgendwie ganz gerne mache, aber auch total gerne in der Jugendarbeit. Und explizit auf Jugendfreizeiten. Da bin ich selbst als Teilnehmende schon ganz, ganz lange mitgefahren. Und sobald ich zu alt war, bin ich eigentlich direkt als Mitarbeiterin mitgefahren. Engagiere mich da, also dann ungefähr alle 2 Jahre im Sommer fahren wir mal nach Norwegen, mal nach Frankreich. Genau. Und jetzt habe ich mir quasi genau das zum Thema gemacht. Das heißt, die Gestaltung einer 2-wöchigen Jugendfreizeit für Jugendliche zwischen 14 und 18 ungefähr. Bei uns ist ja die Bachelorarbeit dann so zweigeteilt. Das heißt, ich muss eine These schreiben, wie das wahrscheinlich viele, viele Leute kennen aus einem Studium. Aber dazu gehört auch eine Bachelorarbeit, also ein Praxisteil. Da in der Theorie beschäftige ich mich ganz viel einfach mit dem Thema, wie kann man Jugendfreizeiten gestalten, sodass sie Impulse setzen, sodass sie Jugendliche auch prägen zu verantwortungsbewussten Menschen. Und ja, in der Praxis gestalte ich ein Printprodukt, einen Guide oder Leitfaden, ja, wo man praktisch von A bis Z alles dabei hat. Das heißt, das soll ehrenamtlichen Mitarbeitenden, wie mir jetzt zum Beispiel, einfach eine Unterstützung bieten, also nicht vorschreiben, was sollst du tun, was sollst du lassen, sondern eben eine Unterstützung bieten in Sachen Vorbereitung. Wie mache ich eigentlich eine Kalkulation? Was muss ich beachten irgendwie? In welchen Zeitabständen muss ich was machen? Wann muss ich den Bus buchen, das Haus mieten? Wie läuft die Anmeldephase? Dann bis hin zu ganz konkreten Gruppenspielen zum Beispiel, dass, wenn da einem die Ideen ausgehen, mal nachschlagen kann und nachschauen kann oder einfach ganz konkret das nachmachen kann, dann auch so aufbereitet, wie das, was ich dann auch in der Theorie behandle, dass ja, das auch immer mit einem gewissen Kompetenzerwerb verbunden ist. Ja, und ganz am Anfang von dem ganzen Leitfaden habe ich auch so ein paar Theorie ja, Wissen davor gesetzt. Das heißt, auch welche Themen beschäftigen Jugendliche aktuell? Sowas wie die Shell-Jugendstudie, die gibt es ja immer alle paar Jahre. Oder so, dass man ein bisschen in die Themenwelt hineingenommen wird, weil ich bin jetzt 23. Auch ich weiß nicht mehr ganz genau, mit welchen Themen beschäftigen sich Jugendliche zwischen 14 und 18. Also das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, und hierbei kann ich eigentlich super viele Erfahrungen einfließen lassen. Ich habe Experten an der Hand, die kann ich an die Hand, also heranziehen und befragen dazu. Und ja, was ich eigentlich am besten finde, ist, das findet auch irgendwie Anwendung. Also ich hatte vorher ein anderes Thema und das war so abstrakt, da habe ich gedacht, irgendwie komme ich hier nicht weiter. Und hier, das ist sowas ganz, ganz Praktisches und im besten Fall wird es umgesetzt. Und ja, nächstes Jahr geht es wieder nach Norwegen, das heißt, so ganz, ich sag mal, umsonst oder nur für den Abschluss mache ich es nicht.
Ja, also inklusive Usability-Test. Was wäre denn Plan B gewesen? Was war deine ursprüngliche Idee?
Ja, ich habe schon so eine ganz starke Faszination eigentlich für das Konzept Zukunft. Das hat angefangen, als ich letztes Jahr auf der Republika in Berlin war und da Florence Gaub zugehört habe über ihren Vortrag Zukunft, eine Bedienungsanleitung. Die hat auch ein gleichnamiges Buch herausgebracht. Ja, und ich hatte irgendwie, habe ich gedacht, ich will irgendwas mit Zukunft machen. Wie kann ich Zukunft gestalten? Ja, sowas war dann bei einem Workshop angelangt, aber irgendwie hat das alles nicht so ganz Anwendung gefunden. Also ja, irgendwas mit Zukunft, aber mehr weiter bin ich dann auch nicht gekommen.
Was hat dich denn beim Vortrag von Florence Gaub, fasziniert?
Also ich glaube, es ist der erste Vortrag, ja, oder ja, Input irgendwie in Sachen Zukunft gewesen, der keine Schwarzmalerei war und irgendwie keine Angst gemacht hat, sondern ja, viel mit Hoffnung verbunden, aber auch nicht naiv oder so, sondern es war so ganz konkret, welche Zukünfte gibt es eigentlich? Zukunft ist gestaltbar oder sind wir der Zukunft ausgeliefert und so weiter. Und das hat mich einfach fasziniert, weil wenn man heutzutage über Zukunft nachdenkt oder ja, in die Nachrichten guckt, das ist einfach so viel Schwarzmalerei und man hat eigentlich gar keine Lust, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Und ja, genau.
Holger Volland, der Geschäftsführer der Brand 1, war bei uns zu Besuch und wir haben uns auch über Zukunft unterhalten. Und er meinte, es gibt so viele Zukünfte wie Menschen auf der Erde. Das heißt, jeder darf seine eigene Zukunft haben und gestalten. Ich glaube, das ist ein bisschen auch die Angst oder auch die Gefahr, in die man schnell hineinfällt, in die Erzählung. Und da will ich den Bogen schlagen zum Kommunikationsdesign, dass, wie du schon sagtest, wenn man sich medial das ganze Thema anschaut, sind da sehr viele Ängste mit verbunden und sehr viele Dystopien, die gerne in der Zukunft liegen oder die so erzählt werden. Und letztendlich wissen wir ja auch, je mehr wir in negative Erzählungen einhalten oder diesen folgen, umso mehr wird diese Zukunft auch zu dem, was wir dort sozusagen prognostizieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass man diese Erzählweise umkehren muss. Ist das grundsätzlich Thema des Studiums auch gewesen oder hast du das für dich daraus gezogen?
So ein bisschen beides. Also man unterhält sich ja ganz, ganz viel in unterschiedlichsten Kursen über verschiedenste Themen. Also es muss gar nicht sein, dass wir in einem Kurs über die Liebe, nur über Liebe sprechen, sondern ja eben auch über ganz, ganz viel anderes. Und so ja, haben sich auch die unterschiedlichsten Gespräche schon mal ergeben. Für mich ist ja auch ein großes Thema geworden oder für mich selbst eigentlich. Wie erzähle ich denn von der Zukunft? Welche Bilder mache ich denn auf oder was erwarte ich auch selbst von der Zukunft? Also wenn wir da das Beispiel mal nehmen, okay, ich erzähle von einer autofreien Innenstadt zum Beispiel. Warum ist das nicht gut? Weil es konzentriert sich auf den Verzicht. Also jeder, der irgendwie sein Auto lieb hat, sage ich mal, der hört nur autofrei und dabei ist eigentlich schon fertig. Aber was ist, wenn man davon erzählt, stell dir vor, du läufst durch die Innenstadt und ja, es liegt irgendwie der Duft von frischem Kaffee in der Luft. Oder ja, die Kinder spielen an einem Springbrunnen und man kann die da ganz lässig eigentlich spielen lassen, ohne Angst zu haben. Da kommt gleich jemand angesaust. Ja, und so lässt sich das ganz, ganz viel weiter spinnen, auch in anderen Themen. Und ja, plötzlich kriegt man Lust auf die Zukunft, auf diese Zukunft dann. Und so lässt sich die Zukunft, glaube ich, gestalten oder alle Zukünfte gestalten oder Bilder, Visionen zu entwickeln. Ja.
Das ist ja durchaus auch im öffentlichen Kontext immer wieder auch Thema, dass dazu, wenn Pläne zum Beispiel im städtebaulichen vorhanden sind, das heißt, die Stadt plant einen Umbau einer zentralen Kreuzung in der Stadt, dann ist das der Aufreger für die nächsten Jahre. Also ich kenne das hier regional, aber es gibt, glaube ich, in jeder Großstadt dasselbe Thema oder in jeder mittelgroßen Stadt, wo es ein
Ich glaube
bisschen
auch auf
mehr
jedem Dorf.
Verkehr gibt, sogar auf dem Dorf, genau. Was meinst du denn, ist dann die Aufgabe des Kommunikationsdesigns? Weil ich erlebe es so, dass dann sehr schnell Fotomontagen gebaut werden von Straßen, die plötzlich begrünt sind. Dann stehen da viele Blumenkästen auf dem Asphalt. Dann werden die Fahrbahnen gestrichen. Dann kommen die Fahrradwege drauf. Alles prima. Ich verstehe auch warum und weshalb. Nur das macht ja, das ist zwar ein positives Bild, aber es schürt wahnsinnig viele Aggressionen. Das heißt, es triggert Menschen, die da jeden Tag langfahren müssen und die müssen halt durch. Was kann man dann mit Kommunikationsdesign tun? Vielleicht ist es auch eine Methodik, wie man da rangeht, weil letztendlich ist es ja dann die Stadt, die dem Grafiker sagt oder der Grafikerin, liebe Grafikerin, du machst uns jetzt mal hier von diesem Bild auf unserem zentralen Platz eine Fotomontage und da müssen jetzt die Blumenkästen und die Radwege drauf und viele spielende Kinder. Was natürlich dann eigentlich Quatsch ist, weil das ist ja kein Zukunftsbild, das ist eine Idee. Ja? Wie würdest du an so eine Aufgabe gehen, wenn jetzt zum Beispiel die nächste Stadtgemeinde zu dir kommt und sagt, ja, Frau Wachsmuth, wir brauchen da was, wir hätten uns da was gedacht, machen Sie das doch mal. Würdest du genauso daran gehen?
Genauso mit Sicherheit nicht, aber vielleicht auch ähnlich, weil ich glaube, Bilder haben einfach eine unglaubliche Kraft, da ja auch einen Wille zu erzeugen, dass da alle Menschen, ich sag mal, zumindest das Verständnis mitbringen. Ich muss jetzt eben mal ein paar Monate oder eher Jährchen auf die Straße verzichten, wo ich vielleicht immer durchfahre. Aber vielleicht, dass man wirklich das kommuniziert. Ey, wir können alle mit anpacken, beziehungsweise wir können alle unseren Teil dazu beitragen, dass unsere Innenstadt oder unsere Straße hier ein Stück weit schöner wird und besser wird. Und dafür ist nun mal jetzt eine Baustelle nötig. Aber vielleicht mehr den Blick auf das Ziel richten als jetzt auf den Weg dahin. Also man sagt zwar auch, der Weg ist das Ziel, aber jetzt in dem Fall, ja, eine Baustelle, die regt erstmal auf. Also da, wo ich gerade herkomme, da ist auch gerade eine blöde Umleitung, da muss ich immer länger fahren, aber ich weiß auch, wenn das rum ist, dann fahre ich auf einer frisch geteerten und schönen Straße und nicht mehr durch Schlaglöcher und so weiter und so fort. Also ich glaube, so ein bisschen das zu kommunizieren, worauf wir denn hinarbeiten und vielleicht auch ein bisschen zu appellieren an vielleicht die Bewohner dann in dem Fall. Ihr könnt auch was dafür tun, dass es schön wird. Und zwar, ihr könnt Verständnis damit bringen. Es bringt niemanden weiter, jetzt sich da irgendwie unnötig aufzuregen, weil es muss nun mal gemacht werden.
Also vielleicht auch eine Spur Humor hilft, wenn
Jeden
ich
Fall.
mich erinnere an die Titel deiner Projekte oder der Projekttitel. Ich glaube, dann ist das auch sprachlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man mit Humor arbeitet, oder?
Absolut. Also ich glaube, mit Humor kann man super viel erreichen. Wenn die Leute schon mal in einer grundpositiven Stimmung sind, dann ist, glaube ich, viel mehr zu machen und sind mehr Leute ansprechbar auch. Also Humor ist, glaube ich, auch in der Eco-Sein ein großes Thema. Also viele machen humoristische Projekte oder so. Ich muss sagen, ich bin da gar nicht so mit vorne dabei. Ich verstehe auch gar nicht so gut Ironie zum Beispiel, aber das liegt an mir. aber ich glaube tatsächlich, Humor ist ein super Weg, da Dinge zu erreichen, also in allerlei Hinsicht.
Ja, die Öffentlichkeit herzustellen und auch das Ziel zu formulieren, ist auch ein Statement von Maja Göpel, Professorin in Göttingen. Die ist Transformationswissenschaftlerin. Wir hatten schon in der Folge 3 über sie gesprochen und über ein Buch und was sie dazu sagt. Aber ganz interessant, ich hatte mal ein Interview mit ihr gesehen und dabei sagte sie auch, es geht gar nicht so um die Verbotsschilder oder dass man versucht, immer gleich alles zu verbieten oder zu streichen, sondern dass man gemeinschaftlich eine Information weitergibt an die Gesellschaft, zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen, dass man eine Art, zum Beispiel eine Zahl anzeigt, wie viel CO2 wurde jetzt eingespart durch die und die Maßnahme. Und dann erzeugt das ein kollektives Gedächtnis. Und schafft dann auch eine Gemeinschaft, die sagt, oh, das ist ja cool, das wusste ich ja gar nicht. Und vielleicht habe ich ja was dazu beigetragen. Und dann können sich alle gegenseitig auf die Schulter klopfen oder auch nicht. Aber wenn dann auch die Zahl vielleicht nicht unbedingt so erfreulich ist, dann ist das ja eine ehrliche Zahl. Dann rutscht die vielleicht auch ins Minus oder wird rot oder wie auch immer, sodass dann also auch dieser Zustand kommuniziert wird. Es bleibt ehrlich. Ähnliches Beispiel aus Wiesbaden. Die Agentur Scholz und Volkmar hat vor dem Hauptbahnhof in Wiesbaden wirklich ein sehr lauter Platz mit sehr viel Verkehr, vierspurig in beide Richtungen, einen Ampelbaum zur Weihnachtszeit dekoriert. Das heißt, dieser riesige Baum wurde mit Laternen ausgeleuchtet, die grün oder rot geleuchtet haben, je nachdem, welche Schadstoffe in der Luft waren. Überwiegend war der rot in der Weihnachtszeit. Das heißt, der Verkehr war leider übermäßig. Also sind das auch Beispiele, die ihr euch mal angeguckt habt, wie man Öffentlichkeit herstellen kann?
Ja, fällt mir jetzt auch tatsächlich konkret nichts ein, aber ich finde die Ideen super. Also wir haben auch viel oder oft darüber gesprochen, wie kann man denn ein positives Bild erzeugen, was auch irgendwie in den Köpfen bleibt, nachhaltig in den Köpfen bleibt. Und das finde ich ein super Beispiel. Also es greift die Zeit auf, es bleibt irgendwie im Gedächtnis und ja, es ist super anwendbar. Also
Du selbst arbeitest auch nebenbei als Grafikerin und dabei verwendest du häufig auch Printmedien. Wie gehst du daran, wenn du ein Buch oder ein Plakat oder eine Kampagne gestaltest? Was sind da deine Fragen an die Kunden?
Eigentlich immer super unterschiedlich, weil ich viele meiner Kunden auch irgendwie dann persönlich schon kenne oder nicht. Aber was schon immer am Anfang vom Prozess steht, ist, was möchtet ihr denn mit der Arbeit? Was ist euer Ziel? Damit ich herausfinden kann, ja, also worauf arbeiten wir gerade hin? Wenn die jetzt einfach nur sagen, ich brauche ein Buch, aber vielleicht ist der Buch gar nicht die Lösung, sage ich mal. Vielleicht braucht das ganze Thema dann ein anderes Medium. Aber wenn ja, wenn es dann zukommt, wir brauchen ein Buch, dann frage ich schon auch viel danach, wie ist denn der Aufbau, was stellt ihr euch denn vor? Wenn du es jetzt machen würdest, ja, in welcher Reihenfolge würden sich zum Beispiel die Kapitel widerspiegeln? Siehst du vor deinem inneren Auge irgendwie Grafiken dabei oder nicht? Das hilft mir einfach immer ganz dolle irgendwie zu verstehen, was wollen denn die Kunden eigentlich und was stellen die sich vor? Oft existiert ja schon irgendwie ein Bild und dann bringt es überhaupt nichts, wenn ich erstmal anfange zu arbeiten und dann habe ich was und dann sagen die, nee, aber das haben wir uns nicht vorgestellt. Dann frage ich lieber erst, was habt ihr euch denn vorgestellt?
Ja. Sind denn alle deine Arbeiten dann auch unter dem Thema Nachhaltigkeit zu sehen oder wie versuchst du dieses Thema vielleicht in deine Arbeiten dann einzubringen?
Ja, Nachhaltigkeit jetzt in dem Sinne oder nicht in dem Sinne, dass wir nur den grünen Zweig, sage ich mal, betrachten, sondern Nachhaltigkeit ist ja so viel breiter. Also es hat ja auch soziale Aspekte, womit ich mich ja auch viel in der Uni mit beschäftige. Und ja, ich mache viel im kirchlichen Kontext, einfach dadurch, dass ich da die Connections habe. Und dann, ja, ist das auch viel so ein, ich bin da mittlerweile, glaube ich, ganz bekannt, sag ich mal, irgendwie, die macht doch da sowas mit Design und können wir gebrauchen und dann wird man ja so weitervermittelt und ja, also Nachhaltigkeit jetzt in dem Kontext, das ist immer eine Art Botschaft vermittelt. Ich seltenst eigentlich habe ich Aufträge oder Aufgaben, die jetzt klassisch Werbung sind, sag ich mal, die, wo ich jetzt einen Flyer gestalten muss oder einen Banner oder sowas, sondern viel, ey, wir haben einen Visionstag und das ist so unsere Idee davon. Wir brauchen jetzt mal einen Flyer dafür, aber es ist irgendwie was anderes, als wenn ich jetzt einfach nur zu mehr Konsum oder zu mehr Verkaufszahlen animieren müsste. Ja, da geht es viel um einfach Sinnhaftigkeit. Was will ich vermitteln? Jetzt ganz kürzlich habe ich ein Projekt begleitet. Da ging es um die Sinusmilieus, also unsere Gesellschaft eingeteilt in verschiedene Milieus und dazu gab es verschiedene Personas, also ich war inhaltlich jetzt nicht beauftragt oder verantwortlich, sage ich mal, aber wir haben wie so Steckbriefe gestaltet oder ich habe die gestaltet, die dann letztendlich auf solchen Ausstellern einmal 2 Meter groß ja, produziert wurden und das fand ich einen ganz, ganz wunderbaren Auftrag. Die Sinusmilieus kannte ich jetzt so aus dem Studium auch schon und es fand ich irgendwie total schön, weil so diese Milieus, die dann irgendwie mit verschiedenen Titeln versehen sind oder Adjektiven, die haben auf einmal ein Gesicht bekommen. Wir haben dann auch mit KI die Bilder generiert und ja, war irgendwie ein ganz, ganz spannendes Projekt und es hat eben einen Sinn ergeben, da die Leute, die das sich angeschaut haben, die sollten letztendlich verstehen, okay, welche Zielgruppen haben wir denn in unserer Gesellschaft und welche sprechen wir denn aktuell an und was könnten wir vielleicht tun, um die anderen anzusprechen, die jetzt aktuell noch gar nicht mit in der Bubble sind.
Das Thema der Personas oder auch der Member Journeys als Methode, um eine User Story, viele denglische Begriffe, aber um eine Geschichte von Kundinnen und Kunden, von Nutzerinnen und Nutzern zu kommunizieren, darzustellen und auch nachzuvollziehen. Das ist ja eigentlich eine Methodik aus der Usability. Sind das eigentlich auch Themen, die dann in dem Studium oder generell auch für dich eigentlich immer stärker ineinander fließen, dass es eigentlich immer darum geht, dass man menschenzentriert arbeitet und in dem Fall ja die Usability eigentlich dann das die Kernmethodik darstellt. Ist das so?
Ja, definitiv. Also das Thema mit den Sinusmilieus zum Beispiel, um mal dabei zu bleiben, hatten wir relativ am Anfang vom Studium, mein zweites Semester oder so. Und letztendlich stellt sich ja bei einem Projekt oder ja bei was anderem, wo was Praktisches entsteht, immer zuerst die Frage, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe, wen will ich ansprechen? Und wenn das am Anfang nicht steht, dann gestalten wir eigentlich hauptsächlich für uns so. Also für die Zielgruppe, wo man selbst dazugehört. Und das ist natürlich, das fällt einem natürlich am einfachsten, weil man so gestaltet, wie es einem selbst auch gefallen würde. Aber es ist auch viel herausfordernder, mal zu sagen, ich gestalte jetzt mal nicht für die Bubble, aus der ich komme. Das hatten wir zum Beispiel in unserem Marketingkurs. Da sollten wir ein nachhaltiges Produkt am Ende so vermarkten, also in der Prüfung, dass es eine Zielgruppe anspricht, die überhaupt nicht nachhaltigkeitsbewusst ist. Also mehr das prekäre Milieu, die auch weniger Geld zur Verfügung haben. Und das war echt eine Aufgabe, also eher eine Challenge, aber habe ich auch gemeistert. Und das macht auch mal Spaß, muss ich ehrlicherweise sagen, sich mal hineinzuversetzen, okay, was spricht die denn jetzt an? Ich habe da mit dem Dschungelcamp gearbeitet, das war irgendwie ganz witzig. Ja, also so muss man dann immer Wege finden, wie spreche ich meine Zielgruppe an? Und meiner Meinung nach sollte es immer am Anfang eines Prozesses stehen, ja, wenn ich was gestalte, für wen gestalte ich überhaupt?
Das ist, denke ich, ja auch dann eine Aufgabe in der Praxis, die Nachhaltigkeit überhaupt umzusetzen. Also Nachhaltigkeit nicht nur im Sinne von Haltung. Was habe ich für eine Haltung? Du hast es eben gerade beschrieben, dass du die Nachhaltigkeit im Sinne der Community oder der Gemeinschaft, der Gemeinde siehst, dass das eine Botschaft beinhaltet an eine Gemeinde. Das ist natürlich eine zum einen christliche Sicht, aber zum anderen auch deine persönliche, was das Thema Haltung angeht. Aber ich glaube, dann in der Praxis ist es ja auch für viele Studierende dann genauso schwierig, dieses Thema dann an die Zielgruppe zu bringen, weil nur weil Nachhaltigkeit jetzt sozusagen en vogue ist, heißt es ja noch lange nicht, dass alle sofort überzeugt werden, sondern jede Veränderung erzeugt ja Gegenkräfte. Um nochmal auf den Transformationsprozess zusammenzukommen. Das heißt, sobald Dinge, Prozesse transformiert werden müssen, zum Beispiel in der Energiewirtschaft, im Verkehrswesen und anderen Dingen, Digitalisierung, Demokratisierung, da gibt es erstmal grundsätzlich Hindernisse zu überwinden und die tauchen erst auf, wenn man anfängt, überhaupt zu kommunizieren. Das heißt, wenn man ein Thema nicht anspricht, bleibt eigentlich quasi alles unter dem Teppich. Geht dir das auch so? Siehst du das auch so? Und wie siehst du das jetzt vielleicht auch im Vergleich zu deinen Mitstudierenden? Du hast ja nicht nur alleine studiert, sondern man studiert ja im Semester zusammen in der Gruppe. Was waren da so für Gedanken, was das Thema Nachhaltigkeit und Öffentlichkeit angeht?
Also ich glaube tatsächlich leben wir in der Ecosign schon in einer großen Bubble und das ist uns auch irgendwie allen bewusst. Und umso herausfordernder ist es natürlich, wenn man eine Aufgabe bekommt, okay, wir wollen jetzt aber Nachhaltigkeit mal an jemanden kommunizieren, der gar nicht so viel damit zu tun hat. Weil ja, Nachhaltigkeit ist aktuell irgendwie in und wird ein Trend oder ist schon ein Trend geworden eigentlich, aber auch nicht in allen Gesellschaftsschichten. Und ja, bin ich jetzt in Köln, da ist es super selbstverständlich, dass man irgendwie Nachhaltigkeit schon lebt, aber das ist ja definitiv.
Besonders in Ehrenfeld.
Oh ja, besonders Ehrenfeld, genau. Ich glaube, wir haben auch eine hohe Veganer-Quote. Ich glaube, auch in dem Kurs veganes Wettrüsten, wo wir eben drüber gesprochen haben, da waren viele Veganer, die das, glaube ich, gar nicht so gefeiert haben, dass da vielleicht dann mal was aufgedeckt wurde, sage ich mal, was vielleicht gar nicht so cool ist, dass, keine Ahnung, Lebensmittel super hoch verarbeitet sind oder so. Ja, also ich glaube, wir wissen alle, dass wir in der Bubble uns bewegen und umso schwerer fällt es eigentlich dann an andere zu kommunizieren und ja, der Einfachheit halber ist es nun mal oft dann auch so, dass man innerhalb der Bubble, sage ich mal, mehr noch kommuniziert.
Ja, und dabei hilft natürlich so eine Methode wie die Persona, dass man sich möglichst viele verschiedene Personas ausdenkt, um sich dann in deren Rolle zu versetzen, auch in deren Lebenssituation, auch die Emotionen dabei anzusprechen, nicht nur jetzt die Fakten zu nennen oder die Argumente, also sozusagen so ganz rationale Sicht auf die Dinge und das in der Kommunikation einfach quasi niederzuschreiben oder mit Bildern hübsch zu dekorieren, sondern dass es halt auch darum geht, dass man emotionale Gesichtspunkte mit einbezieht in die Gestaltung und dann halt auch schaut, welche Ängste haben denn die Personen? Habe ich jetzt Angst, wenn ich ein veganes Produkt ausprobiere? Ja, wir lachen vielleicht drüber, aber vielleicht gibt es tatsächlich Menschen, die da Angst haben und sagen, nee, ich will ein Stück Fleisch.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch tatsächlich, mit harten Fakten kann man vielleicht was bewirken, aber nicht so viel. Oder wir haben auch eben über Humor gesprochen. Das ist ja auch eine Art zu kommunizieren und da kann man super viel mit machen, wenn man die Menschen irgendwie auf einer emotionalen Art und Weise abholt und mit ins Boot hineinnimmt und nicht irgendwie so von oben herab kommuniziert, ich lebe aber vegan und das ist alles so viel besser. Also ich persönlich lebe gar nicht vegan. Ja, ich esse gerne Fleisch, wenn ich ehrlich bin. Und
Also du würdest dich als Flexitarierin bezeichnen.
ja, Flexitarier, wahrscheinlich noch nicht mal das, aber ja, natürlich versucht man irgendwie auf den Fleischkonsum zu achten oder ja, dadurch, dass ich jetzt auch innerhalb des Studiums viel darüber gelernt habe. Aber ich finde zum Beispiel, es macht ja auch einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel, ich bin im Dorf aufgewachsen, ob ich das Fleisch vom örtlichen Metzger kaufe oder eben im Supermarkt fertig verpackt, wo man gar nicht mehr weiß, woher es kommt, so ungefähr. Das finde ich macht auch einen Unterschied und es gibt ja einfach so viele unterschiedliche Art und Weisen, nachhaltig zu leben. Und ja.
Ich glaube, der wichtige Punkt ist auch nicht richtig oder falsch zu leben, sondern überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu schauen, was kann ich denn vielleicht verändern? Also womit hinterlasse ich meinen Fußabdruck auf dieser Erde und wie tief ist der hinterher? Fallen da hinterher Menschen rein oder ist der nur ganz flach und kann man den noch rausbügeln? Also ich glaube, das ist schon, um da bei dem Fußabdruckbild zu bleiben, ist das schon ein ganz gutes Bild eigentlich, weil es ja auch nicht darum geht, dass alle Menschen plötzlich jetzt das Auto stehen lassen, weil es nicht anders geht, sondern natürlich muss gefahren werden, natürlich müssen Kranke transportiert werden, natürlich muss die Polizei schnell zu einem Einsatz, die Feuerwehr und so weiter. Alles kein Thema, selbstverständlich. Und dann müssen auch die Menschen erstmal zur Einsatzzentrale und so weiter. Aber ich glaube, darum geht es halt auch, sich bewusst zu machen, ist es jetzt gerade nötig, was ich tue? Ist das jetzt ein Luxuskonsum oder ist das jetzt sozusagen meine Gewöhnung? Ich glaube, Gewöhnung ist ein ganz schwieriges Thema bei der Nachhaltigkeit. Aber ein Thema ist ja auch, dass ein Prozentteil der Bevölkerung, nämlich Milliardäre und Superreiche, eigentlich sehr, sehr verantwortlich sind für den CO2-Fußabdruck zum Beispiel, den wir hinterlassen, sodass also die Gemeinschaft eigentlich nur achselzuckend dastehen kann und sagen, ja, okay, ob ich jetzt veganes Fleisch esse oder ob ich jetzt zum Metzger gehe oder einem Supermarkt, spielt eigentlich keine Rolle. Weil, wenn Elon Musk halt meint, er muss drei Flugzeuge gleichzeitig in der Luft halten, damit er von A nach B kommt, kann ich dagegen auch nichts machen. Ist das auch etwas, womit ihr euch beschäftigt habt, oder geht dir das so ein bisschen zwischendurch durch den Kopf?
Ich glaube, wenn jetzt jeder so denken würde, ach, ich kann ja eh nichts machen, nur weil die Reichen ja eh schon alles versauen, das ist halt kein Ansatz. Also ja, dann kommt man halt nie weiter und deshalb glaube ich, ja, wir haben uns damit beschäftigt, aber es ja, geht dann halt eben auch viel darum, was können wir selbst machen. Ich meine, die Leute, die an der Ecosign studieren, für die ist es alle bewusst, dass wir was in Sachen Nachhaltigkeit tun müssen und ja, da irgendwie an die eigene Nase fassen können, wie können wir unser Leben besser gestalten, sodass wir nachhaltiger leben, verantwortungsbewusster leben und so weiter. Daher, ja, wir schauen, glaube ich, viel mehr auf so die Individuen, was kann man jetzt wirklich ganz konkret machen. Ja.
Du hast dich anfangs zum Studium dafür entschieden, an der Ecosign zu studieren, auch weil das Thema Nachhaltigkeit dort so quasi platziert wird und auch Thema der Ausbildung ist. Hast du darüber hinaus in deinem Studium, weil du hast ja generell erstmal Kommunikationsdesign studiert, hast du da etwas für dich mitgenommen, wo du sagst, das wird mir auf jeden Fall auch im Berufsalltag weiterhelfen, wenn ich mich selber als Selbstständige oder als angestellte Designerin jetzt in die Berufswelt bewege?
Ja, ich glaube, im nachhaltiges Design ist es auch ein großer Punkt, dass ja, man irgendwie also nachhaltig kommuniziert, dass man sich von Anfang an irgendwie Gedanken macht, was will ich denn? Und irgendwie in jedem Step des Gestaltungsprozesses, also von der Idee über die Konzeption, bis hin zur Umsetzung und so weiter, mir Gedanken mache, was bewirke ich damit, welchen Impact habe ich damit, nicht nur einen materiellen Impact, also ob ich am Ende jetzt Ökopapier nehme oder nicht, hat vielleicht, also hat vielleicht nicht den riesen Impact dafür, da kann man auf jeden Fall das mitdenken, ja, welche Zielgruppe spreche ich an, was bewirkt es bei denen, wer sieht das denn überhaupt am Ende und ja, welche Themen behandelt das?
Generell ist im Moment die Frage in der Öffentlichkeit, was kommt zuerst, Wirtschaft oder Ökologie? Ich finde die Polarisierung persönlich unfair, weil beides miteinander zusammenhängt, aber es wird schnell gegeneinander ausgespielt. Was meinst du, wie kann man dem argumentativ begegnen und vielleicht auch, was können Designer generell tun? Also vielleicht nicht nur du alleine, sondern vielleicht alle, die jetzt gerade auch zuhören und sich mit dem Thema beschäftigen, was kann ich tun? Wie kann man denn da konzeptionell rangehen an das Thema, wenn die Kunden sagen, ach ja, das mit der Nachhaltigkeit, das ist jetzt gerade nicht mehr so wichtig, wir müssen jetzt Wirtschaft machen. Und da ist jetzt alles so, das hat jetzt quasi Vorfahrt im wahrsten Sinne des Wortes.
Also, ja, warum muss man es überhaupt so getrennt sehen, finde ich, weil Nachhaltigkeit und Wirtschaft, wir können nicht ohne eins von beiden und wir können, also ich würde auch nicht sagen, dass wir nicht mit beidem können, sondern ich glaube, dass es schon vereinbar ist. Und so finde ich persönlich, ich bin jetzt auch in Sachen Wirtschaft nicht der Experte, aber so finde ich auch als Designerin, kann ich Wege finden, wie man das vereinbaren kann und vielleicht dann das kommunizieren. Versucht auch einfach mal zusammenzukommen. Wie kann man denn unter diesen Aspekten auch wirtschaftlich gut denken? Da kommt mir wieder mein Marketingkurs tatsächlich in Sinn, weil da haben wir auch gesehen, ey, es ist viel günstiger zu produzieren, ein nachhaltiges Produkt, aber wir vermarkten es halt ganz anders. Und ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Tiefkühlpizza habe und da das Fleisch runternehme, jetzt sind wir schon wieder bei dem veganen Thema, aber dann ist es in der Produktion günstiger und trotzdem kaufen es viele Leute, weil es nicht mehr so viel ausmacht, ob da jetzt eine Scheibe Salami drauf liegt oder nicht. Also ich glaube tatsächlich, man kann das zusammendenken und da gibt es Wege und dann ist es vielleicht die Aufgabe von Designern, diese Wege zu kommunizieren und zu betrachten und oder zu finden vielleicht auch oder offen zu legen.
Ja, das ist gut formuliert, denke ich. In deinem Studium ging es sicherlich auch um Bücher und es ging um Anregungen. Du hattest vorhin gesagt, dass du auf der Respublika in Berlin warst. Gab es da noch etwas, was du dir da angeguckt hast oder generell vielleicht auch andere Veranstaltungen, wo du sagst, das ist auch etwas, was andere sich anschauen sollten, wenn sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen wollen?
Also wenn wir jetzt im nachhaltigen Design bleiben oder Kommunikationsdesign bleiben, dann kann ich auf jeden Fall ein Buch empfehlen, tatsächlich von einem meiner betreuenden Dozenten jetzt bei der Bachelorarbeit, von Michael Buttgereit. Der hat ein Buch geschrieben mit Wolfram Heidenreich mit dem Titel Lasst uns aufhören zu glänzen und anfangen zu leuchten. Mein Onkel hat mir das Buch geschenkt, ohne zu wissen, dass Michael Buttgereit mein Dozent ist. Das war irgendwie ein ganz witziger Zufall, aber ein ganz, ganz tolles Buch. Ich hatte es wirklich super schnell durch. Und da geht es eben darum, vor dem Wissen von modernen Marketingstrategien, dass alle Unternehmen und auch Personen anfangen wollen, irgendwie zu leuchten, sich zu glänzen, meine ich, sich irgendwie mit Dingen schmücken und ja, vor diesem Wissen auch das bunte Bilder, Fassade und alles weitere irgendwie dazu beiträgt, dass jeder versucht, irgendwie das Bestmögliche zu kommen, nach außen hin zu zeigen, aber dass man viel eher auch darauf schaut, was steckt denn dahinter eigentlich? Was ist denn mein Antrieb? Wozu bin ich da? Was ist meine Motivation für das, was ich tue? Und so weiter. Und wie kann man das vermitteln oder nach außen tragen? Was ja viel, viel nachhaltiger eigentlich auch in dem Sinne ist. Und genauso auch übertragbar eigentlich auf Unternehmen. Also will ich jetzt ständig nur auf jeden Trend irgendwie aufspringen, um die nächsten 2 Wochen mal auf Instagram Leute ansprechen zu können? Oder zeige ich das nach außen, was mich als Unternehmen wirklich ausmacht und ja, habe damit ja auch eigentlich eine viel ehrlichere Haut. Genau. Also ich glaube, das Buch ist auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung und
sollten sich also alle anschaffen und durchlesen. Nicht nur anschaffen und schön ins Regal stellen, während man die Instagram-Story aufzeichnet. Sondern am besten lesen.
Ja, genau. Gut. Ja.
Prima.
Wie geht's denn für dich weiter? Du bist jetzt bei deiner Bachelorarbeit. Wir erinnern uns, dass du für eine Art Leitfaden produzieren möchtest oder gestalten möchtest. Darauf sind wir natürlich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt hast du auch schon ein anderes Buch produziert und gestaltet, im Herder Verlag erschienen. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
Ja, das Buch habe ich gemeinsam mit einem Team vom Bistum Limburg gestaltet. Faith Power heißt das Projekt, bei dem ich, ja, wo ich mitarbeite. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Buch. Das, ja, beinhaltet 12 Kapitel mit ganz, ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen. Und in jedem Kapitel werden 4 Personen vorgestellt. Eine Person aus der Bibel und 3 Personen aus der heutigen Zeit. Also das Buch heißt Icons, GlaubensheldInnen aus der Bibel und heute. Und ja, es zeigt auf, dass wir uns heute auch oft mit Themen noch befassen, mit denen sich auch die Leute aus der Bibel schon ja, befasst haben. Und ja, die biblischen Personen werden aufgemacht mit einer Illustration und dann mit einer szenischen Erzählung wird man mit hineingenommen eigentlich in das Szenario der Personen. Und ja, man, also auch die Illustrationen haben da nochmal Elemente mit drin, die die Geschichte nochmal aufgreifen. Genau, und danach eben die 3 Personen aus der heutigen Zeit, mal mehr bekannt, mal weniger bekannt, also vor allem auch in den sozialen Medien irgendwie bekannt geworden. Die berichten dann aus ihrem Leben, zum Beispiel zum Thema Ehrenamt oder so. Und ja, so macht das Buch ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven auf und zeigt, was es bedeutet, heutzutage an Gott zu glauben oder überhaupt zu glauben oder auch einfach ja, generell Perspektiven aufzumachen. Und jedes Kapitel wird am Ende nochmal geschlossen mit einem kleinen Gebet. Also wir nennen es immer Einatmen, Ausatmen. Gebet ist ja auch irgendwie schon so sehr ja, kirchlich fromm, keine Ahnung. Aber Einatmen, Ausatmen trifft es total gut. Genau, und so sind das 12 Kapitel zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen. Ja, war eine ganz, ganz große Freude, dieses Buch zu gestalten, weil ich unglaublich viele ganz, ganz tolle Texte lesen durfte und Menschen kennengelernt habe, die damit zu tun haben. Ja, und das ist jetzt seit Januar draußen, kann man sich bestellen, einfach um anzugucken oder einfach auch drin zu lesen und dabei ganz, ganz viel zu lernen.
Ja. Ihr wolltet nicht nur ein Coffee Table Book machen, hattest du schon vor dem Podcast zu mir gesagt. Was konkret hast du dann daran gemacht und wer hat mit illustriert?
Mit illustriert hat Liv Mathiesen aus Limburg, die, genau, mit der hatten wir vorher schon Kontakt auch, oder da bestanden schon viele Illustrationen, bevor ich überhaupt dazu kam. Genau, und was war die zweite Frage noch gleich?
Ihr wolltet nicht nur ein Coffee Table Book machen.
Ja, wir wollten nicht nur ein Coffee Table Book machen, denn Coffee Table Books sind ja oft sehr, sehr schön anzuschauen und die legt man sich dann gerne mal auf den Wohnzimmertisch, damit jeder ein schönes, dickes Buch da bestaunen kann, nur äußerlich aber. Und selten schaut man aber rein oder liest die Texte. Deswegen, wir haben zwar mit einem Coffee Table Book gestartet, jetzt würde ich sagen, ist es ein trotzdem, finde ich, ästhetisch anspruchsvolles Buch, aber eben doch mit Inhalt, was man auch gerne mal durchlesen kann. Also ich finde das eigentlich total cool, dass sich das hier beides so ergänzt. Also dass wir ästhetisch sehr, sehr hochwertig sind, auch wie es produziert ist mit einem Hardcover, mit einem Farbschnitt und so weiter, mit echtem Vorsatzpapier und auch mit einem aufwendigen Satz. Aber gleichzeitig ist der Inhalt nicht nur für den Arsch, sondern man kann sich das auch gerne mal durchlesen und dabei viel lernen. Also ja.
Prima. Ja, jetzt haben wir schon vieles über dein Studium gesprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz über die Form zurückzukommen. Wir hatten in der Folge 3, als du zum ersten Mal bei uns Gast warst, darüber gesprochen, dass das Studium eher online stattfindet, aufgrund der Pandemie damals. Das heißt, du hattest bislang zu dem Zeitpunkt nur Online-Kurse und danach wurde es dann Hybrid und so weiter. Wie hat sich das denn eigentlich dann entwickelt von den ersten 2 Semestern auf die Folgesemester? Wie war denn für dich da der Schritt überhaupt?
Genau, es gibt tatsächlich immer noch Online-Kurse an der EcoSign, aber wesentlich weniger als vorher. Du hast es schon gesagt, wir haben dann, oder die EcoSign hat dann langsam umgestellt von nur online auf Hybrid, dass man sich dazu schalten konnte, wenn man zum Beispiel auch an Corona erkrankt war und dann nicht eben in die Hochschule gekommen ist. Genau, und dann wurden die Online-Kurse schon auch immer weiter abgebaut, irgendwann das Hybrid-Angebot auch komplett abgebaut. So dass es jetzt aktuell immer entweder komplett Online-Kurse gibt oder komplett Präsenz. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum denn überhaupt noch online? Die Pandemie ist doch rum. Ja, aber ich finde es total cool, weil ich selbst wohne gar nicht in Köln. Aber die Ecosign hat so vielleicht auch so ein bisschen den Vorteil darin gesehen und behalten, dass man mit Online-Kursen auch weiterhin Kurse anbieten kann, wo ja, Dozierende vielleicht Kurse anbieten können, die gar nicht in Köln wohnen. Also wir haben eine Theorie-Dozentin, die wohnt, meine ich, in Finnland und macht von da aus dann die Kurse. Dann haben wir auch noch andere Dozierende, die ihre Kurse online anbieten, einfach weil die nicht in Köln sind oder nicht die Möglichkeit haben, da in die Hochschule zu kommen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil man hat ja, wie gesagt, immer am Anfang vom Semester eine riesige Auswahl an Kursen. Und man hat immer die Auswahl, so dass man theoretisch alles in Präsenz machen kann. Das heißt, wer wirklich gar keinen Bock auf Online-Unterricht hat, der kann das auch sein lassen. Aber es gibt nun mal auch ein paar Kurse, auf die man nicht verzichten will, finde ich, oder ich nicht verzichten wollen würde, die eben online stattfinden. Und ja.
Du hattest vorhin von Feedback gesprochen. Feedback geben und Feedback annehmen. Wir hatten im letzten Podcast, liebe Grüße an Ingmar Thies, hatten wir eine Folge fast hauptsächlich zu diesem Thema, nämlich wie unterrichte ich Design und in dem Fall Grafikdesign. Und da ging es eben sehr, sehr stark um dieses Thema Feedback geben und Feedback annehmen. Wie war das eigentlich für dich? Was hast du für dich gelernt? Und was würdest du sagen, ist ein guter Tipp für alle, die vielleicht das noch gar nicht so gelernt haben in ihrem Studium, weil sie damals vielleicht vor längerer Zeit studiert haben und wo das noch relativ einseitig war, die Kommunikation von Lehrenden zu den Studierenden.
Ja, ganz tolles Thema eigentlich, Feedback geben und nehmen. Ich glaube, was ich als Tipp als allererstes damit geben möchte, ist, Feedback an der eigenen Arbeit ist, oder Kritik an der eigenen Arbeit ist nie Kritik an einem als Person. Und ich glaube, das ist auch was, was ich ganz am Anfang vom Studium gelernt habe oder lernen habe müssen, weil sonst wird man ganz schnell unglücklich. Und das wird aber auch so kommuniziert, also ganz frei raus kommuniziert. Ey, wenn wir dir eine Kritik geben, dann darfst du das nicht persönlich nehmen, es ist deine Arbeit, ja, aber man kommt damit einfach unglaublich viel weiter. Und bei uns ist es ja auch viel so, dass wir nicht nur irgendwie im Austausch mit unseren Dozierenden sind, mit dem Feedback, sondern eben auch ganz, ganz viel von den Kommilitonen her. Und ich muss sagen, ich habe so viel von meinen Kommilitonen gelernt, also was Herangehensweise ist, oder man hat ja auch irgendwie einen eigenen Stil und dann lernt man andere Stile kennen und das ist super, super wertvoll und da nimmt man sich einfach immer viel mit. Und das finde ich an der Ecosign eigentlich mit das Beste, dass wir ständig im Austausch sind. Also alle Praxiskurse laufen eigentlich so ab, dass man zu Hause arbeitet und entwirft und in dem Kurs selbst, in der Kurszeit darüber spricht und jeder zeigt seine Entwürfe und jeder darf mal seinen Senf dazu geben oder sollte eigentlich. Natürlich mal wird das mehr gemacht, mal wird das weniger gemacht, aber das ist einfach so eine wertvolle Zeit, weil man super viel lernt dabei. Also auch super viel, super schnell lernt und man merkt gar nicht, dass man lernt, sondern man merkt dann jetzt, wo ich auf mein Studium so zurückblicken kann, also merke ich, wie viel ich dadurch gelernt habe. Also hätten wir genau das Thema besprochen bei Folge 3, da hätte ich gesagt, oh, das stinkt mir aber, dass ich immer Feedback kriege von meinen Kommilitonen, die ja genauso weit sind wie ich. Aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich habe unglaublich viel davon gelernt, ja.
Ich denke, es ist ja auch wichtig, dass man das tatsächlich differenziert. Also zum einen, dass man lernt, Feedback zu geben, und zwar konstruktives, dass man nicht sagte, ja, das ist aber blöd. Ne, oder nimm das weg. Ja. Besonders schön. Also man kann das noch derber ausdrücken. Aber ich glaube, dass alle Studierenden, aber auch alle, die grundsätzlich irgendwo im Bildungssystem verankert sind, also Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Studierende natürlich und Dozentinnen und Dozenten, dass die auch eine Wertschätzung kommunizieren. Selbst wenn es die Wertschätzung ist, du hast da jetzt eine Krickelei auf dem Blatt und es ist eine Krickelei, aber es steckt eine Idee dahinter. Und ich setze mich jetzt nicht mit der Krickelei auseinander, weil ich finde die Mist, weil das so derb dahin gerotzt ist sozusagen. Aber ich wertschätze, dass da eine Idee dahinter steckt und mit der setze ich mich auseinander und da gebe ich Input. Und andersherum tatsächlich auch sich gegenseitig eben Input zu geben, also sich gegenseitig zu verbessern in dem Sinne. Ich glaube, wenn man das hinkriegt, hat man eigentlich ein Optimum in einer Lerngruppe. Das kann eine kleine Gruppe sein, das kann eine ganz, ganz große Gruppe sein. Weil je größer, schwieriger ist, da traut sich keiner mehr Feedback zu geben irgendwann. Ne? So, ich schließe mich dem Reden meiner Vorredner an. So, das ist so eine übliche Floskel, wenn einem nichts mehr einfällt oder wenn man sich damit auch nicht auseinandersetzen will. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man wirklich sich überlegt, wie gebe ich demjenigen, der mit mir studiert, ein sinnvolles Feedback, sodass der was damit anfangen kann. Weil nicht nur gemeinsam Erfahrungen machen und herausfinden, experimentieren und vielleicht auch scheitern, ist ein Thema, sondern auch tatsächlich Feedback ist ein ganz großes Schlüsselthema. Miteinander lernen ist neben den anderen beiden Punkten, macht ungefähr ein Drittel des Lernerfolges aus, also dass ich voneinander lerne. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist von wem? Das heißt, die Person, die das Ganze vermittelt, ist ein Drittel ungefähr, die das ausmacht oder könnte bis zu einem Drittel sein. Und dass es praxisorientiert ist, dass ich es also immer anwenden kann, dass es also greifbar wird. So wie du mir das geschildert hast, war es bei dir im Studium alles zusammen. Ist das richtig?
Ja, also ich würde sagen, es ist mal mehr und mal weniger anwendbar, aber das ist also definitiv so, das Voneinander lernen und das ja auch von den Dozierenden zu lernen oder ja, was man dabei gemacht hat, immer das letzte Drittel, also wie anwendbar wird, das ist mal mehr, mal weniger gegeben, aber meistens eigentlich schon. Also man redet ja schon auch viel über die Anwendbarkeit.
Welche Tipps würdest du Studierenden geben oder Interessierten, die zum Beispiel sich mit diesem Studium auseinandersetzen wollen oder vielleicht auch andere Studiengänge vergleichen? Du hattest vorhin gesagt, an der EcoSign wird online auch studiert oder kann studiert werden. Es gibt ja mittlerweile auch viele Universitäten oder Hochschulen, die reine Online-Studiengänge darstellen. In Folge 25 hatten wir das Thema der IU und dort haben wir halt gelernt, wie dort kommuniziert wird, nur online, dass das allerdings natürlich auch Schwierigkeiten hat. Aber es hat halt, wie gesagt, auch Vorteile, weil ich dann eben zum Beispiel nicht nach Köln-Ehrenfeld ziehen muss. Ich komme da zu Besuch, aber das ist nett da, aber ich musste halt nicht unbedingt wohnen und entsprechende Mieten bezahlen. Was würdest du Studierenden raten, wenn sie das so abwägen, auch jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit, also EcoSign, vielleicht auch woanders, es gibt ja noch andere Studiengänge in dem Bereich, und wie ist es mit Hybrid und Online?
Ja, also erstmal nachhaltiges Design ist immer noch einzigartig in Deutschland, also gibt es nur in Köln-Ehrenfeld an der EcoSign. Und ich finde es einen tollen Studiengang, sonst würde ich den ja nicht machen und auch nicht so einen Podcast jetzt wahrscheinlich mitmachen. Natürlich muss man abwägen, was
Du
interessiert.
hast nur studiert, damit du diesen Podcast machen
Ja,
kannst. Gib's
absolut,
zu.
also natürlich. Stimmt, also ja, eigentlich ist das meine intrinsische Motivation gewesen. Genau, aber also natürlich muss man immer abwägen, was interessiert einen und was nicht. Ich glaube, ich würde jedem empfehlen, einfach alles auszuprobieren, wie so ein Flummi eigentlich von A nach B springen. Auch an der EcoSign kann man ja viele verschiedene Schwerpunkte studieren und das ist super vielfältig innerhalb diesem Kontext von nachhaltiges Design. Ja, ganz konkret, die EcoSign bietet auch so Inforunden an für Studieninteressierte. Also wenn man wirklich jetzt da sagt, das klingt irgendwie ganz interessant, da kann man sich, glaube ich, online auch mal schlau machen. Es ist natürlich mit einigen Kosten auch verbunden. Also die EcoSign ist eine private Hochschule, das heißt mit Studiengebühren verbunden. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Also kann man jetzt viel über Nachhaltigkeit sprechen und wie toll das alles ist. Das Finanzielle ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Wer jetzt sagt, also nachhaltiges Design klingt zwar ganz interessant und die EcoSign irgendwie vom Konzept her auch, irgendwie wie das so alles läuft, aber mit Nachhaltigkeit, will ich eigentlich nichts zu tun haben, dann würde ich nicht empfehlen, an die Ecosign zu gehen. Weil jetzt, ich sage mal, nur Produktdesign oder nur Kommunikationsdesign oder so an der Ecosign zu studieren, ohne sich überhaupt für Nachhaltigkeit zu interessieren, das geht nicht. aber ich muss sagen, auch mein Interesse an Nachhaltigkeit ist gesteigert durch mein Studium. Ich hatte am Anfang, habe ich gedacht, oh, das klingt ganz interessant, war aber bis dato auch noch nicht so viel in Berührung mit dem Thema. Habe aber so viel dazugelernt und ja, bereue es auf gar keinen Fall, da studiert zu haben oder immer noch zu studieren.
Ich glaube, ungefähr ein Drittel aller Universitäten und Hochschulen in Deutschland sind mittlerweile privat. Das ist eine ganze Menge. Anbetracht, dass der Bildungssektor normalerweise kostenlos ist, also zumindest nicht mit Gebühren verbunden. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, alle Universitäten und Hochschulen, die privat ihre Studiengänge anbieten, bieten meistens auch Finanzierungsmöglichkeiten an. Das heißt, irgendwie Möglichkeiten, das gegenzufinanzieren oder tatsächlich sogar in Raten abzubezahlen. Eher so nach einem amerikanischen, angelsächsischen Prinzip. Das gibt's da tatsächlich dann auch. Ist eventuell halt auch interessant, wenn jemand sagt, naja, gut, dann bezahle ich es halt später zurück. Ähnlich wie BAföG-Sätze sozusagen, nur halt leider ein bisschen höher. Also da ist schon ein Unterschied dabei. Aber vielleicht hängt's ja auch mit der Qualität zusammen. Wer weiß. Also ich glaube, da gibt's sicherlich auch noch mehr Hochschulen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zukünftig beschäftigen und da auch neue Studiengänge mit ausgeben. Nicht nur Bachelor, ne, sondern vielleicht auch reine Masterstudiengänge, weil ich dann sage, okay, ich habe mich jetzt mit Kommunikationsdesign Bachelor beschäftigt oder Industriedesign, Produktentwicklung und jetzt möchte ich noch einen Master in Nachhaltigkeit oder zirkuläre Wirtschaft oder andere Dinge draufsetzen. Ja. Gut, letzte Frage. Wenn du, und das finde ich ist im Bereich Nachhaltigkeit ja besonders wichtig, wenn du alle Ressourcen der Welt hättest, welches Projekt würdest du umsetzen?
Also aktuell dreht sich natürlich viel auch um meine Bachelorarbeit, wo so ein bisschen mein Herz auch dran hängt, muss ich sagen. Das wäre echt cool, wenn man das umsetzen würde. Da wäre wahrscheinlich der nächste Schritt, irgendwie einen Verlag mal anzufragen und so weiter. Ja, also ich glaube, das ist schon so ein Herzensthema, was ich gerne mal umsetzen wollen würde. Also dass das irgendwie wirklich rauskommt als Printprodukt, weil ich einfach glaube, dass das eine große Unterstützung wäre für viele Ehrenamtliche, die Freizeiten gestalten möchten. Und ja, es soll ja eine Unterstützung sein und jetzt keine Vorschrift, was man tun und lassen soll. Wie gesagt, das wäre so ein Projekt. Ich habe mal mit unserer alten Pfarrerin habe ich mal ein Projekt, also so eine Projektidee entwickelt, mehr ist es eigentlich nicht. Und zwar die Ansprechbar. Also Ansprechbar. also so eine Art irgendwie mobile Bar wo, oder so ein Kaffee, wie sagt man denn, so ein Autochen, so eine, wie so eine Arpe, so eine umgebaute Arpe, mit der man irgendwie mobil ist und dann ja vielleicht im Sommer an den Badeweiher fährt und da dann Zeit hat, um mit Leuten zu connecten und ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube einfach, es ist einfach so wertvoll, wenn Menschen zusammenkommen und sich austauschen und am besten ja auch unterschiedliche Leute. Also wenn man sich immer nur in seiner Bubble bewegt, sind wir wieder bei dem Thema, dann lernt man nicht viel dazu. Solche Themen interessieren mich und das wäre auch noch eine coole Sache, wenn ich jetzt alle Ressourcen hätte.
Wo finden wir dich online? Wo können wir Arbeiten von dir sehen?
Genau, Arbeiten findet man, glaube ich, am allerbesten auf meiner Internetseite, also luisawachsmuth.de. Und ansonsten bin ich auch auf Instagram vertreten oder auch LinkedIn. So das Typische, würde ich sagen. Einfach, ich glaube, unter meinem Namen findet man mich. Wachsmuth ist ja jetzt auch kein so oft verwendeter Nachname.
Prima. Dann würde ich sagen, Luisa, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei unserer Jubiläumsfolge da warst. Sozusagen als Stargast, die eine der meistgehörten Folgen ever, in meinem Podcast zumindest. Und ich wünsche dir alles Gute für deine Bachelorarbeit, dass das erstmal grundsätzlich gelingt bis zum Bachelor. Und vielleicht wird es ja noch mehr, wer weiß. Und dann hören wir vielleicht wieder von dir.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ist echt eine Ehre und super schön zu hören.
Dieser Podcast wurde gratis für dich produziert. Nur noch so zur Erinnerung. Bis zu dieser Folge 30 hat der Podcast über 8000 Downloads weltweit erreicht. Ich finde das eine riesige Zahl. Und deswegen danke ich den Personen, die mir diesen Podcast unterstützen. Und das sind exakt 3. In Worten 3. Vielleicht geht noch mehr. Vielleicht hast du jetzt Lust, den Podcast ebenfalls zu unterstützen. Dann folgst du meiner Website designerklärer.de und klickst einfach auf Unterstützen. Und dann geht's weiter auf Steady. Das ist die Plattform, die ein Abo für diesen Podcast anbietet. Überlegst dir gut, vielleicht bist du die 4. Person. Ich würde mich freuen. Bis bald, euer Christoph Lutz.